Guten Morgen, schön euch zu sehen. Es ist relativ eng um euch herum. Die gute Nachricht ist, Dienstag kommen zusätzliche Stühle. Sollte jemand Dienstagvormittag relativ flexibel sein, zwischen 8 und 12 werden die angeliefert. Komm doch nach dem Gottesdienst auf mich zu, gib mir deine Nummer und dann rufe ich dich an, sobald sie da sind. Dann muss ich die nicht alleine reinbringen, weil mein lieber Kollege gerade im Urlaub weilt. Also Dienstagvormittag zwischen 8 und 12, wenn du verfügbar bist, melde dich gern. Dann schleppen wir die hier rein und wahrscheinlich wird es am nächsten Sonntag schon viel geräumiger. Wir beschäftigen uns in unseren Predigten in den allermeisten Fällen mit einem konkreten Bibeltext. Wir nehmen einen Text, ein paar Sätze aus diesem alten Buch, 2000 Jahre, 3 bis 2000 Jahre alt, und denken darüber nach. Diese Texte stammen aus einem völlig anderen Leben. Da gab es noch keine Mikrofone, da gab es noch keine Autos, da gab es wahrscheinlich nicht mal die Stoffe, die du heute an deinem Körper trägst. Aber wir glauben, dass damals Gott gesprochen hat zu Menschen, wie dir und mir gesprochen hat, in ihr Leben hinein, das ein anderes war als unseres, sie hatten all diese Dinge nicht, und das doch in den grundlegenden Dingen ganz ähnlich war. Weil wir glauben, dass wir Menschen uns im Kern nicht verändert haben. Wir haben vieles neu erfunden und entdeckt, aber im Kern haben wir uns nicht verändert und Gott hat sich auch nicht verändert. Und deswegen glauben wir, lohnt es sich, über dieses Buch nachzudenken, in den letzten Wochen konkret über einen Brief, den ein Mann namens Jakobus geschrieben hat an ganz unterschiedliche Christen. Nicht an dich, aber an Menschen wie dich. Inspiriert von dem gleichen Gott, mit dem wir es auch heute noch zu tun haben. Und deshalb wichtig für dich, relevant für dich, darüber nachzudenken, auch wenn deine Situation vielleicht zunächst eine ganz andere ist. Und dann geht's in der Predigt heute, Alex hat schon gesagt, ums Geld. Aber du kannst dich entspannt zurücklehnen zunächst. Es geht nicht um Geld, das du uns hier spenden solltest. Der Text hat was ganz anderes vor. Es geht ihm nicht ums Spenden, sondern es geht ihm um Gerechtigkeit. Und ich muss dir sagen, das macht die Sache am Ende leider doch nicht einfacher für dich, fürchte ich. Aber zunächst schreibt Jakobus noch einen Satz, auf den wir in den letzten Wochen noch nicht eingegangen sind, der so ein bisschen aus dem Rahmen fällt, der so ein bisschen aus dem heraussticht, was sonst so drumherum steht. Er schreibt in Jakobus Kapitel 4, Abvers 17. Denkt also daran, wenn jemand weiß, was gut und richtig ist und es doch nicht tut, macht er sich schuldig. Wenn jemand weiß, was gut und richtig ist und es doch nicht tut, macht er sich schuldig. Wir haben alle ganz unterschiedliche Charaktere und unterschiedliche Biografien. Und ich glaube, es klingt immer stolz, aber ich glaube, ich kann ohne Stolz sagen, dass in meinem Leben vieles glatt gelaufen ist. Ich bin in einer glücklichen Familie aufgewachsen. Ich habe früh entdeckt, dass es Gott wirklich gibt, dass er mit meinem Leben was zu tun hat. Habe das mit 12 schon mit ihm festgemacht. Und in der Pubertät bin ich nie so richtig ausgebrochen. Ich war immer schon ganz netter. Und von meinem ganzen Charakter her nicht so der total über die Stränge schlägt. Und gerade deshalb ist dieser Vers für mich so wichtig. Weil es nicht nur um das tut, wo wir heftig daneben langen, weil wir wieder total über die Stränge schlagen, sondern vor Gott zählt auch das, was wir eigentlich tun sollten und es doch nicht tun. Und ich habe schon mal den Eindruck, das ist viel mehr mein Problem als manches andere, was nach außen ganz toll aussieht und vielleicht wirklich gut funktioniert. Aber es gibt halt viel, was einfach nicht getan wird, obwohl es gut wäre. Vielleicht ein Vers für dich, wenn du auch eher so der Ruhige bist. Und eine Erinnerung, dass wir alle, egal wie hochglanzmäßig unser Leben nach außen aussieht, einen Gott brauchen, der uns Gnade schenkt. Der uns das vergibt, wo wir richtig daneben langen. Und uns all das vergibt, was wir eigentlich tun sollten, weil wir wissen, dass es dran ist. Weil wir es schon seit Jahren oder Jahrzehnten angehen wollten. Und immer noch nicht weitergekommen sind. Von diesem Gott schreibt Jakobus, der uns Gnade schenken möchte. Und Jakobus war wahrscheinlich etwas anders gedrahtet als ich. Der haut eine Spitze nach der anderen raus in diesem Brief. Sein Kernthema ist, wenn Christus in dir lebt, wenn du dich auf Jesus eingelassen hast, wenn du glaubst, dass es diesen Gott wirklich gibt, der seinen Sohn in die Welt geschickt hat, um dir in Gnade zu begegnen, wenn du das wirklich glaubst, dann muss Jesus in deinem Leben auch sichtbar werden. Dann sollen das deine Kollegen, Freunde, Nachbarn, dann soll das deine Familie mitbekommen. Wenn Christus in dir lebt, dann muss Christus in dir sichtbar werden. Und da packt Jakobus jeden Einzelnen von uns so ein Stück an den Schultern und rüttelt uns. Und er spricht über ganz unterschiedliche Themen. Viele haben wir in den letzten Wochen schon angepackt. Ganz unterschiedliche Themen, wo er ein ums andere Mal sagt, aber bei der Art und Weise, wie du redest, bei der Art und Weise, wie du Menschen anschaust, bei der Frage, wofür du deine Zeit investierst, da muss Christus in dir sichtbar werden, wenn er wirklich in dir lebt. Und das schreibt er eben an Menschen, die diesem Gott schon begegnet sind, der Gnade schenkt. Vielleicht bist du heute Morgen hier und kannst das so für dich noch gar nicht sagen. Dann will Jakobus vielleicht auch dich rütteln, dass dein Leben anders wird, aber im Kern geht es darum, dass Christus in dir lebt. Und dann muss er auch sichtbar werden. Auch beim Thema Geld. Da schreibt Jakobus ab Kapitel 5, Vers 1, und nun zu euch Reichen. Und du denkst, er hat ja wirklich gar nichts mit mir zu tun. Aber wir haben ja gerade schon gehört, auch das, was an andere geschrieben ist, ist unheimlich wichtig für uns. Weil wir uns im Kern nicht verändert haben. Und Gott der gleiche ist. Und nun zu euch Reichen, weint und klagt wegen all des Unheils, das über euch hereinbrechen wird. Der Tag kommt, an dem euer Reichtum verrottet sein wird. Motten werden eure Kleider zerfressen haben. Und euer Gold und Silber wird von Rost überzogen sein. Und dieser Rost wird als Beweis gegen euch dienen. Das Bild einer Gerichtsverhandlung. Und die Reichtümer der Reichen werden als Zeuge gegen sie auftreten. Ihr Rost, Gold und Silber können eigentlich nicht rosten, aber Jakobus geht es darum, dass die rumgelegen haben, dass sie nicht eingesetzt wurden, dass damit nichts Gutes getan wurde, sondern nur gehortet. Und deshalb wird dieser Rost in den Zeugenstand gerufen. Dieser Rost wird als Beweis gegen euch dienen und wird euch zugrunde richten, als wäre er ein Feuer, das euer Fleisch verzehrt. Denn ihr habt Reichtümer angehäuft und das, obwohl wir am Ende der Zeit leben. Schlimmer noch, als dass ihr nur angehäuft habt. Den Arbeitern, die eure Felder bestellten, habt ihr den Lohn vorenthalten. Ein Unrecht, das zum Himmel schreit. Weil es eben Lohnarbeiter waren, Tagelöhner, die nicht zuverlässig am Monatsende oder Monatsanfang ihr Geld auf dem Konto hatten, sondern Tag für Tag sich Arbeit gesucht haben und mit dem Geld, das sie dann hoffentlich bekamen, für den nächsten Tag, für ihre Kinder, für ihre Frau, für ihr Zuhause, Essen eingekauft haben. Und Jakobus schreibt hier offensichtlich sehr konkret an wirklich reiche Leute damals, die Landbesitz hatten, die Felder hatten, die Leute eingestellt haben. Und sich dann aber überlegt, dass ihr Geld ja über die Nacht noch Zinsen bringen könnte und sie dann am Morgen vielleicht das Geld tatsächlich rausgeben. Schlimmer noch, den Arbeitern, die eure Felder bestellten, habt ihr den Lohn vorenthalten, ein Unrecht, das zum Himmel schreit. Die Hilferufe derer, die eure Ernte einbrachten, sind dem Herrn, dem allmächtigen Gott, zu Ohren gekommen. Ihr habt hier auf der Erde ein Leben im Luxus geführt und habt euch dem Vergnügen hingegeben. Ihr habt euch alles gegönnt, was euer Herz begehrt und habt euch damit höchstpersönlich für den bevorstehenden Schlachttag gemästet. Den Tag des Gerichts. Ihr habt wie ein Tier, das gemästet wird und nicht weiß, wieso es plötzlich so viel fettes Futter kriegt. Vollgefressen mit dem, was man in dieser Welt gewinnen kann, was man hier auf der Erde haben kann. Habt euch nur umso fetter gemacht, das Gericht nur umso sicherer gemacht für euch. Ihr habt Unschuldige verurteilt und getötet, Menschen, die sich nicht gegen euch zur Wehr setzen konnten, weil die Tagelöhner halt keine Mittel haben. Ich bin vor etwa 3 Wochen schon mal in eine Predigt eingestiegen mit diesem Beispiel der Fahrerflucht, als bei uns die Kriminalpolizei vor der Tür stand und fragte, ob dieses oder jenes Auto uns gehört. Und wir so glücklich waren, sagen zu können, ja schon, aber das Kennzeichen stimmt nicht ganz. Und der Kommissar war schon ums Auto rumgelaufen, hatte gesehen, da sind auch keine Macken dran. Wir waren es nicht, aber es war so, wir hatten keine Fahrerflucht vor, aber man denkt nochmal drüber nach. Und so kann sich das anfühlen, wenn dieser Text kommt an die Reichen. Ich denke, ah ja, super, hat mit mir nichts zu tun. Vielleicht sogar endlich kriegen die mal eins auf den Deckel. Wir wissen, dass das heute immer noch so ist, dass die Reichen immer reicher werden, dass sie raffen und nie genug haben. Und tatsächlich diskutieren die Theologen, ob diese Reichen, von denen hier die Rede ist, überhaupt wirklich zu den Lesern von Jakobus gehörten. Ob Jakobus wirklich diese Reichen konkret anspricht, weil er damit rechnen konnte, dass sie diesen Brief lesen, oder dass er quasi stellvertretend diese Gerichtspredigt nur aufschreibt, um die Gemeinde zu ermutigen, in der eben, das wurde am Anfang schon deutlich, viele Arme lebten. Wir finden das im Alten Testament immer wieder bei den Propheten, dass sie Gericht aussprechen über die Völker drumherum. Aber sie haben sich ja nur in Israel aufgehalten. Es war eine Ermutigung für das Volk Israel, das zugehört hat. Man ist sich gar nicht einig, ob das vielleicht sogar hier auch der Fall ist, ob diese Reichen tatsächlich nicht zu der Gemeinde gehörten, an die Jakobus schreibt. Vielleicht war es eine Ermutigung für die wirklich Armen, die diesen Brief gehört haben, die ausgebeutet wurden, dass das nicht übersehen wird. Dass Gott sie im Blick hat. Dass Gott Gerechtigkeit schaffen wird. Diese Reichen werden angeklagt und es gibt 3 konkrete Vorwürfe. Sie haben gesammelt, sie haben ausgebeutet, sie haben verschwendet. Gesammelt, ausgebeutet, verschwendet. Sie haben gesammelt, statt zu helfen. Das war die Sache mit dem Rost. Das Geld war nicht im Umlauf, da wurde nichts mitgemacht, sondern hat einfach nur auf der hohen Kante gelegen, während andere es dringend gebraucht hätten. Und Jakobus sagt, das habt ihr getan und das noch in den letzten Tagen. Manchmal stellt man unter Christen ja so die Frage, leben wir in den letzten Tagen? Jakobus schrieb von den letzten Tagen schon vor 2000 Jahren. Weil die letzten Tage angefangen haben, als Jesus gekreuzigt wurde und auferstanden ist. Weil das der entscheidende Wendepunkt der Weltgeschichte ist. Weil wir seitdem darauf warten, dass er jederzeit wiederkommt. Lange schon warten. Aber jederzeit kann er wiederkommen. Und das ist das, was Jakobus hier sagt. Leute, ihr sammelt und hortet und häuft an und das in den letzten Tagen. Ist euch nicht klar, was da mit Jesus passiert ist? Habt ihr nicht gehört, wie deutlich Jesus vor Reichtum gewarnt hat? Was der mit deinem Herzen macht, wo dein Reichtum ist, da wird dein Herz sein. Geld macht etwas mit dir. Habt ihr nicht gehört, wie deutlich Jesus vor Reichtum gewarnt hat? Habt ihr nicht gehört, dass wir eigentlich alle Schulden ohne Ende haben in Gottes Augen? Weil wir immer wieder konkret Dinge tun, die ihm nicht gefallen. Und weil wir einen Haufen Dinge nicht tun, von denen wir eigentlich wissen, dass wir sie tun sollten. Dass ihr geistlich arm seid, hat das nichts verändert an der Art und Weise, wie ihr mit eurem Reichtum umgeht. Gerade in den letzten Tagen, die mit Jesus angebrochen sind und wo du jederzeit vor Gott, dem Richter, stehen kannst, gerade da hast du angehäuft, statt mit deinem Geld Gutes zu tun. Das ist der erste Vorwurf. Du hast gesammelt, du hast angehäuft und du hättest lieber helfen sollen. Musst du denken, wenn man so einen Geschenkgutschein kriegt, wenn es ganz dumm läuft, mach, bevor du den Gutschein eingelöst hast, der Laden pleite. dann ist das Geld einfach weg. Jakobus sagt, ihr lebt in den letzten Tagen. Der Laden schließt bald. Setzt euer Geld jetzt noch für das Gute ein, statt es nur anzusammeln. Ihr habt gesammelt, ihr habt ausgebeutet. Diese Tagelöhner, die Tag für Tag auf ihr Geld angewiesen waren, um Essen zu kaufen für ihre Familie. Die haben diese Reichen hingehalten. Ah, kann ich es dir auch morgen geben? So haben sie wahrscheinlich nicht gefragt. Sondern sie saßen einfach am längeren Hebel. Und zwar für sie halt einfach lukrativer, das Geld noch ein bisschen bei sich zu haben, dass es Zinsen bringt, statt es heute schon auszuzahlen. Aber die Tagelöhner haben sie damit in Existenzängste, in Existenzschwierigkeiten gebracht. Ihr habt gesammelt und ihr habt ausgebeutet, euren Reichtum vermehrt auf Kosten anderer, die so schon so wenig haben. Gesammelt, ausgebeutet und verschwendet. Ihr habt in Saus und Braus gelebt, ihr habt alles mitgenommen, was man hier so haben kann, euch ein angenehmes Leben gemacht. Aber wie ein dummes Tier habt ihr euch damit nur selber gemästet. Das Gericht kommt umso sicherer und umso heftiger, weil ihr euch vollgefressen habt mit all dem Guten, viel mehr als ihr brauchtet, euch vom Sofa nicht mehr hochbegeben. Ihr seid nur fetter geworden. Und das macht euer Gericht umso heftiger und umso sicherer. Und Jakobus schreibt offensichtlich sehr konkret an damals reiche Landbesitzer mit großen Ländereien, die Leute anstellen konnten Tag für Tag, die wirklich Gold und Silber in den Händen und in den Scheunen hatten. Und deshalb scheint das für uns zunächst weit weg. Wer von uns hat schon Landbesitz? Vielleicht so gerade noch das Eigenheim. Vielleicht. Wer von uns beutet schon aus? Wer würde von sich schon sagen, dass er in Saus und Braus lebt, in Üppigkeit schwelgt? Das sind doch immer die anderen. Das sind doch die, von denen wir in den Nachrichten lesen, die mit ihren Privatjets um die Welt fliegen. Wir sind doch froh, wenn es am Monatsende reicht und wir vielleicht noch ein bisschen was zur Seite legen oder die notwendigen Reparaturen machen können. Auch wir, die wir heute Morgen hier zusammen sind, haben sehr unterschiedlich viel Geld. Und vielleicht schauen wir mal zu den anderen auf, die halt ein Auto mehr haben und zweimal mehr im Jahr in Urlaub fliegen. Und das, was wir in unserem Land kaufen, das kostet für uns tatsächlich sehr unterschiedlich viel. Je nachdem, wie viel bei mir jeden Monat reinkommt, ist das ein erheblicher Unterschied, ob ich für einen Pulli 30 Euro oder 130 Euro ausgebe. Das tut dem einen nicht weh und für den anderen ist es kaum bezahlbar. Wir sind sehr unterschiedlich reich. Aber es kommt immer auf die Vergleichsgruppe drauf an. Ich habe eine Internetseite gefunden, da kann man sein Gehalt eingeben, wie viele Leute im Haushalt wohnen und dann herausfinden, wo stehe ich denn weltweit betrachtet. Und sie schreiben, sie haben das schon angepasst an die Lebenshaltungskosten. Ich habe mal ein Beispiel erzeugt, das sind tatsächlich nicht wir, wir wollen es ja nicht zu konkret machen. Sagen wir mal 60.000, ne? Wenn zwei Leute verdienen, vielleicht kommt noch Kinder, also bei drei Kindern, die ich angegeben habe, kommt noch Kindergeld rein, 60.000 im Jahr. Dann gehört man zu den 15 reichsten Prozent der Welt. Ich hätte eigentlich noch Lego-Männchen raussuchen wollen, mal so 100 Stück auf so eine Art Pyramide bauen und sagen, wenn du da bist, dann bist du weltweit betrachtet auf Platz 15. Das ist ganz weit oben. Und selbst wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ja, da wäre ich wirklich gerne. Ich bin froh, dass ich irgendwie um die 800 Euro im Monat habe. Grundsicherung vielleicht und meine Miete wird halt noch bezahlt. Also ungefähr 800 Euro im Monat bist du weltweit betrachtet. Bei den besten 19 dabei. Völlig abgefahren. Weil wir uns normalerweise halt da vergleichen, wo wir irgendwie unterwegs sind. Und da gibt es einfach in Deutschland einen Haufen Leute, die mehr haben als du, egal wie viel du verdienst. Aber ich bin mir ziemlich sicher, jeder Einzelne von uns, der heute Morgen hier ist, hat zu Hause Strom und fließend Wasser. Und das haben auf diesem Planeten viele nicht. Ich sprach gestern mit einem Freund über diese Zahlen, der sagte, ja, aber es hat sich wirklich viel verbessert in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten auch. Und das vergisst man schnell. Es gibt total ermutigende Fakten, wie Wohlstand zunimmt, wie es abnimmt, dass Leute nicht lesen können, wie die Kindersterblichkeit abnimmt. Es geht wirklich in diesen Zahlen betrachtet, bei allem Elend, das nach wie vor da ist, das viel zu viel, es geht wirklich vorwärts. Aber global betrachtet hat jeder von uns, der heute Morgen hier ist, großen Reichtum. Schon allein mit Strom und fließend Wasser. Und immer noch stehen wir ganz unterschiedlich da. Weil der Pulli für den einen völlig unerschwinglich ist und dem anderen nicht wehtut. Ja, auch zwischen uns gibt es große Unterschiede. Aber weltweit betrachtet sind wir alle reich. Und wir alle haben Angestellte. Die sehen wir nur in den meisten Fällen nicht. Aber die ernten und verschiffen und rösten unseren Kaffee. Die spinnen unsere Garne und machen daraus Klamotten, die wir kaufen. Wir alle haben Angestellte. Und ich finde, wenn wir diesen Text lesen, dann müssen wir uns fragen, wo schreit mein Pulli zum Himmel? Wo ist der Lohn meines Kaffeeernters, dem allmächtigen Gott zu Ohren gekommen? Und ob ich für das Kilo Kaffee dann 14 Euro im Aldi bezahle oder 30 Euro in eine Weltladen, das ist für uns sehr unterschiedlich erschwinglich. Und keiner von uns kann die ganze Lieferkette durchschauen. Und man kann ja sowieso nichts mehr kaufen und essen, weil man sich über alles Gedanken machen muss. Weil jedes Steak das Klima ruiniert. So furchtbar kompliziert geworden. Die Bibel gibt dir keine Einkaufsliste. Sie sagt dir nicht, auf welches Siegel du achten musst und welche Produkte ganz entscheidend wichtig sind. Die Bibel gibt dir keine Einkaufsliste, aber wenn wir diesen Text lesen, dann will der was mit deinem Herzen machen. Wir hatten vor Jahren auf einer Gemeindefreizeit jemanden aus einer anderen Gemeinde dabei und der war sehr ökomotiviert. Das war sein großes Thema. Welche Schritte wir gehen können, um den Klimawandel aufzuhalten, für besseres Klima zu sorgen. Und ich fand es super cool, weil er das auf eine super angenehme Art gemacht hat. Man hat gemerkt, das ist sein Lebensthema. Aber er ist damit echt auf dem Boden geblieben. Und ihm war völlig klar, wir können nicht von heute auf morgen alles ändern, schon gar nicht als Einzelverbraucher und auch als Einzelverbraucher nicht plötzlich alles umstellen. Aber vielleicht einen Schritt gehen. Vielleicht über ein Thema mal nachdenken. Und gucken in dem Fall, wie es der Welt damit geht, was ich einkaufe. Und hier, wie es den Leuten damit geht, die für mich arbeiten. Wir alle haben Angestellte. Wo schreit dein Pulli zum Himmel? Wir alle sind reich. Wir alle haben Angestellte. Und Geld geht uns alle an. Jesus hat so unfassbar oft über Geld gesprochen. Und so deutlich. In der Bibel kommt das Thema Reichtum so oft vor. Und durchaus auch positiv, dass Gott gerne Gutes schenkt. Abraham, der mit Gott gelebt hat, war ein reicher Mann, unvorstellbar reich. Aber gefährlich oft kommen Reichtum und Ungerechtigkeit zusammen vor. Weil die Gefahr so groß ist, dass man nie genug bekommt. Weil sich das Herz am Haben festbeißt. Wenn Jakobus dich wachrütteln will, und ich glaube, das will er, weil wir alle reich sind. Wenn Jakobus dich wachrütteln will, dann gibt er dir keine Einkaufsliste und keine Rechenhilfe. So ist die Bibel nicht. Sondern er gibt dir Prinzipien an die Hand, die er tief in dir verankern möchte, die dir wichtig werden, wenn dein Herz verwandelt wird durch die Gnade, mit der Gott dir begegnet. Und er würde sagen, Gott gibt gerne, damit du genießen kannst. Gott ist ein Gott, der gerne gibt. Einer der Verse, der in unserer Familie am häufigsten zitiert wird, immer von mir, stammt aus Nehemia 8. Als das Volk wirklich zutiefst erschüttert ist und Buße tut über die Ungerechtigkeiten, in der es gelebt hat. Und Nehemia sagt ihnen, heute ist ein Festtag. Esst fette Speisen, trinkt starke Getränke, lasst es richtig krachen. Heute ist kein Tag zum Heulen. Feiert! Und, auch an der Stelle, gebt auch denen etwas, die sich das nicht leisten können. Aber Gott gibt gerne zum Genießen. Er will nicht, dass wir vor lauter Schuld und Scham erstarren, weil es uns gut geht. So viel besser als so vielen anderen. Gott gibt gerne zum Genießen. Und es tut uns gut, wenn wir glauben, dass Gott genug hat für uns und uns genug gibt. Wenn wir das, was wir haben, wirklich feiern und nicht immer schielen auf das Auto, das wir eigentlich gerne hätten, und das Sexualleben, das wir eigentlich gerne hätten, oder den Partner, oder das Haus, oder die Fähigkeiten. Sondern das genießen, was Gott uns gibt. Er tut es gern. Gott gibt gerne zum Genuss. Und Reichtum lenkt das Herz. Jesus sagt, wo dein Reichtum ist, da wird dein Herz sein. Und direkt vorher sind diese bekannten Verse, sammelt euch nicht Reichtümer hier auf der Erde, die euch genommen werden können, sondern sammelt euch Reichtümer im Himmel. Wieso? Weil da, wo dein Reichtum ist, da ist auch dein Herz. Das, wofür du dein Geld investierst, das wird dir wichtig. Reichtum lenkt dein Herz. Keine Rechenhilfe, sondern ein Prinzip. Das, wofür du investierst, das wächst dir ans Herz. Egal wie viel oder wie wenig du hast. Was du damit machst, macht etwas mit dir. Die Armen liegen Gott besonders am Herzen. In den Sprüchen heißt es, wer einem Armen gegenüber barmherzig ist, der leiht dem Herrn etwas aus. Wer dem Armen etwas gibt, der leiht dem Herrn etwas aus, der gibt Gott etwas und er gibt es ihm nicht nur, sondern er leiht es ihm. Er bekommt seine gute Tat von ihm erstattet. Der Arme liegt Gott ganz besonders am Herzen. Wer ihm etwas gibt, der gibt es eigentlich Gott. Jakobus hat im ersten Kapitel geschrieben, echter Gottesdienst, Gott wirklich zu lieben und zu ehren, das heißt, die Waisen und Witwen zu besuchen. Und die stehen beispielhaft für die, denen es an allem fehlt. Die Schutz und Hilfe brauchen. Die Armen liegen Gott besonders am Herzen. Von daher denk nicht nur darüber nach, was dein Pulli dich kostet, sondern was er jemand anderen gekostet hat, der ihn hergestellt hat. Gott gibt immer noch mehr. Es lohnt sich, Gott zu geben. Bei dem Armen hieß es gerade, wem etwas gibt, leiht dem Herrn. Und Gott erstattet diese gute Tat. Sammelt euch Schätze im Himmel, das heißt doch, die sind ganz konkret da. Du gibst das Geld nicht einfach weg, du legst es auf die hohe Kante. Du mästest nicht dich für den Schlachttag. Sondern du investierst in das, was Gott wichtig ist. Und Gott gibt gern. Jesus ist da ganz offenherzig. Und sagt, sammelt euch Schätze im Himmel. Sammelt euch nicht Schätze hier, hortet euer Geld nicht. Sondern sammelt euch Schätze im Himmel, indem ihr es weggebt. Jesus ist da ganz offenherzig und sagt, da kommt was für euch raus dabei. Sammelt euch Schätze im Himmel, da kommt was bei raus. Das verstört uns vielleicht ein wenig, aber Jesus sagt es so. Und ja, dann gibt es dieses bekannte und wichtige Beispiel von Spurgeon, Pastor in England, der sagt, er war ein armer Mann, der seinem König, also für seinen König ein Feld beackerte, das er von ihm gepachtet hat. Und jetzt hat er eines Tages diese wirklich gigantische Karotte gezüchtet. Und er sagt, diese Karotte, die muss ich meinem König bringen. Und er geht zu seinem König und sagt, du bist so ein guter König. Danke, dass ich auf diesem Feld arbeiten kann. Ich habe diese gigantische Karotte gezüchtet und ich möchte sie einfach dir bringen als Zeichen meiner Dankbarkeit. Und der König ist berührt und er sagt, danke. Es ist cool, dass du das so wahrnimmst und dass du das zurückgeben möchtest. Du hast bisher auf meinem Feld gearbeitet, ich möchte es dir schenken. Es ist dein Feld, alles deins. Ja, und dann steht ein reicher Adelsmann daneben und der denkt sich, ha, ein Feld für eine Karotte. Und er geht nach Hause, er züchtet Pferde und sucht sich das beste, größte, tollste, stärkste Pferd aus. Und damit geht er zum König und sagt ihm, ach König, du bist so ein guter König. Und ich danke dir, dass ich unter deiner Herrschaft leben darf. Und ich dachte mir, ich mache dir eine kleine Freude und habe dir deswegen dieses Pferd mitgebracht. Und der König sagt, das ist wirklich lieb von dir. Vielen Dank, dieses Geschenk nehme ich gerne an. Und der Reiche steht da und denkt sich, und? Und der König durchschaut ihn. Und er sagt, du hast die Karotte gesehen, nicht wahr? Ja, weißt du, dieser arme Bauer, der hat diese Karotte wirklich mir geschenkt. Aber das Pferd wolltest du eigentlich nur dir selber schenken. Das ist so ein bisschen die Spannung, in der wir stehen, wenn Jesus sagt, sammelt euch Schätze im Himmel. Was ihr weggebt, ist nicht verloren. Und gleichzeitig sollten wir sicher nicht damit rechnen, dass das mit finanziellen Zinsen vom Himmel regnet und wir uns unser Traumschloss kaufen. Aber Jesus sagt das ganz offenherzig. Gott gibt immer noch mehr. Und es lohnt sich. Es lohnt sich, zu investieren und abzugeben. Die Bibel gibt uns keine Rechenhilfen beim Thema Geld, sondern Prinzipien. Gott gibt gerne, damit du genießen kannst. Reichtum lenkt das Herz. Die Armen liegen Gott besonders am Herzen. Gott gibt immer noch mehr. Und Gericht und Gnade helfen großzügig leben. Gericht und Gnade helfen großzügig leben. Der letzte Vers von dem Text, um den es heute ging, der heißt wörtlich eigentlich, ihr habt verurteilt, ihr habt getötet den Gerechten. Er setzt sich nicht gegen euch zur Wehr. Ihr habt verurteilt, ihr habt getötet den Gerechten. Er setzt sich nicht gegen euch zur Wehr. Und wahrscheinlich ist da der ganz konkrete Feldarbeiter gemeint. Den habt ihr getötet, den habt ihr dem Tod ausgeliefert, indem ihr euer Geld gehortet habt, statt es ihm zu geben. Dieser ganz konkrete gut lebende Mann, den ihr kaputt gemacht habt. Ich finde, als Christen können wir diesen Vers nicht lesen, ohne an Jesus zu denken. Den Gerechten, den wir verurteilt und getötet haben. Weil er wegen deiner und meiner Schuld verurteilt und getötet wurde. Die Älteren unter euch werden sich erinnern an den Film Passion Christi von Mel Gibson. Und dass nachher diese Szene so eine Nahaufnahme, in der Jesu Hände ans Kreuz genagelt werden. Und man sieht nur die Hände, die den Nagel halten und den Hammer draufhauen. Aber tatsächlich sind das Mel Gibsons Hände, der in diesem Film überhaupt nicht mitgespielt hat, sondern nur das Projekt umgesetzt, den produziert. Aber an der Stelle sind es seine Hände. Als Zeichen, als Erinnerung an sich, dass er Jesus verurteilt und getötet hat. Weil es wegen seiner Schuld notwendig war. Wegen all dem, was in seinem Leben schiefläuft, wo er tut, was er nicht tun sollte. Und wo er nicht tut, was er eigentlich tun sollte. Jakobus schreibt scharfe Verse über die letzten Tage und das Mästen für den Schlachttag. Krasse Aussagen. Damit wir erschrecken. Damit uns bewusst wird, dass es beim Thema Geld und Gerechtigkeit um etwas geht. Dass Gott die Armen am Herzen liegen. Da droht Gericht. Das will etwas machen mit deinem Herzen. Und gleichzeitig ist da die Gnade, durch die die letzten Tage begonnen haben. Im Kolosserbrief ist dieser starke Vers, Kapitel 2, Vers 14. Den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war, auf deinen und meinen Namen, und bei dem es nicht um finanzielle Schulden ging, sondern bei dem, was wir Gott schuldig bleiben. Den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderung des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er, Gott, für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Er hat ihn abgeheftet. Wenn du zu Jesus gehörst, wenn Christus in dir lebt, dann zählt dieser Schuldschein nicht mehr. Dann ist dir eine Riesenschuld erlassen worden. Und Gott gibt dir keine Rechenhilfe. Aber er möchte, dass Gericht und Gnade dir helfen, großzügig zu leben. Dass dir vor Augen steht, was du eigentlich verdient hättest und was dir erspart bleibt. Dass du vor Augen hast, welche Reichtümer dir Gott heute schon schenkt. Nicht so sehr in finanzieller Hinsicht, sondern indem du in seiner Nähe leben kannst. Und welche Reichtümer dich erwarten an seiner Seite in Ewigkeit, wenn die letzten Tage rum sind und der große Tag beginnt. Wenn dich Gericht und Gnade packen, dann wirst du großzügig leben. Ohne Rechenhilfe, sondern weil Gott dein Herz gepackt hat. Es gibt immer Menschen, die im Vergleich mit dir bettelarm sind. Und in den meisten Fällen sind die heute viel weiter weg, als es damals war, wo das so konkret war, wo wirklich ein Gesicht gegenüberstand. Die sind viel weiter weg und unsere Welt ist viel komplizierter. Aber welchen einen Schritt wirst du gehen? Damit das, was du hast, nicht andere ausbeutet. Damit dein Leben wahrnehmbar großzügig ist. Welchen einen Schritt gehst du? Wir wollen gleich Abendmahl feiern. Damit dein Herz verändert wird durch Gericht und Gnade. Wer am Abendmahl teilnimmt, der bekennt damit, ich hatte Gericht verdient. Meine Schulden waren so groß, dass ich sie nicht abtragen konnte. Meine Schuld vor Gott so groß, dass ich sie nicht loswerden konnte. Mich musste jemand beschenken. Für mich musste jemand auf seinen Luxus im Himmel verzichten und auf diese Erde kommen und Qualen leiden. Gericht und die Gnade, dass Jesus das wirklich tat, tun wollte für dich. Das wollen wir uns beim Abendmahl zusprechen lassen, auf der Zunge zergehen lassen. Und wenn du beides bekennst, ich hatte Gericht verdient und ich möchte, dass seine Gnade mich verändert, dass Christus in mir sichtbar wird. Ich möchte das mit all dem, wo das noch nicht der Fall ist. Ich möchte das. Wenn du beides ausdrücken möchtest, bist du herzlich eingeladen zum Abendmahl. Wenn du das noch nicht sagen kannst, bleib gerne sitzen. Wir stehen in unterschiedlichen Zusammensetzungen auf. Es fällt keinem auf. Nimm dir Zeit zum Nachdenken. Aber wenn du beides ausdrücken möchtest, bist du herzlich eingeladen. Zum Abschluss, einer der beliebtesten Weihnachtsfilme ist Der kleine Lord. Wir haben ihn letztes Jahr gesehen. Und für mich war das so ein starkes Bild für ein großzügiges Leben. Dieser kleine Junge, klassische Geschichte, kleine Junge, der das Herz eines alten Griesgrams knackt. Der alte Griesgram ist ein Earl, ein reicher Landbesitzer. Und seinen Untergebenen geht es wirklich schlecht. Er kümmert sich nicht um sie. Er weiß nur, worauf er zu achten hat, dass er seinen Stand wahrt. Und dann kommt dieser kleine Junge da rein und wirft sein Leben über den Haufen, weil es ihm nicht um irgendwas Stand geht, sondern weil er sieht, da sind Leute in echter Not, wir müssen doch was tun. Und dann reiten sie zusammen durch Earl's Lane, also da, wo wirklich seine Leibeigenen leben und es stinkt und es sind widerliche hygienische Verhältnisse und die Häuser sind total baufällig. Und da reitet dieser alte, stolze Aristokrat mit seinem kleinen, aufgeweckten, fröhlichen, jungen Enkel. Und der Alte schämt sich, mit seinem Enkel da durchzureiten und ihn sehen zu lassen, wie er sich nicht gekümmert hat um seinen Untergebenen. Aber der kleine Enkel, der sieht in seinem Großvater nur das Beste. Er wundert sich über manches, aber eigentlich ist er davon überzeugt, das muss ein unheimlich guter Mann sein. Und wenn er das heute hier gesehen hat, dann wird der etwas ändern. Und durch diese Liebe, dieses Vertrauen, das dem Großvater entgegengebracht wird und weil er sich tatsächlich schämt vor seinem Enkel, passiert etwas in ihm und diese Earl's Lane wird von Grund auf renoviert und erneuert. Und er geht mit seinem Reichtum und Luxus ganz anders um, teilt ihn, stellt Beziehungen wieder her. Und das ist wahrnehmbar für die Leute außenrum. Das ist das, wo Gott dich hinhaben möchte. Dass du wahrnehmbar großzügig lebst. Und das wird auch innerhalb unserer Gemeinde auf unterschiedlichem Niveau geschehen, weil einfach unterschiedlich viel da ist. Aber wenn Gericht und Gnade dich packen, dann wirst du großzügig leben. Deshalb singen wir von Jesus, der uns Gnade schenkt, und feiern dann das Abendmahl, um uns Gericht und Gnade auf der Zunge zergehen zu lassen. Lass uns aufstehen.